Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Hallo? Ich lese mal den Predigtvortext. Apostelgeschichte 1, 1 Vers 8, eine Schlachterübersetzung. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, ihn erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig, durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Amen.
Ja, vielen Dank für den Predigtext. Jetzt höre ich mich auch, das heißt, sehr gut, schön. Gut, ich bin Niklas, bin 32 Jahre, viele von euch kenne ich und vielleicht kennen auch viele mich, aber vielleicht nicht alle. Genau, und ich freue mich, dass wir jetzt wieder eine neue Predigtserie starten können. Apostelgeschichte, Nathanael hat es schon angekündigt. Und das ist eine Serie, die wird uns auf jeden Fall jetzt einige Monate beschäftigen. Und zum Einstieg dachte ich, wäre es gut, wenn wir uns ein Video angucken, und zwar von Bibelprojekt. Weiß nicht, ob ihr das kennt, wir haben das ja schon so manches Mal gemacht, aber die machen letztendlich Videos, um zu zeigen, dass sich ein roter Faden durch die gesamte Bibel und auch durch die einzelnen Bücher zieht. Und das soll uns einfach helfen. Wir gucken uns nur den ersten Teil an. Es gibt sozusagen noch einen zweiten Teil über die zweite Hälfte von Apostelgeschichte, aber wir gucken uns den ersten Teil einmal erstmal gemeinsam an und nehmen hoffentlich daraus schon so einen gewissen Überblick mit, der uns, glaube ich, hilft, wenn wir in diese Predigtserie starten. Lasst mich zu Anfang aber noch einmal beten. Jesus, ich danke dir. Dank dir für dein Wort, Herr. Es ist wirklich so, so kostbar. Und ich danke dir dafür, dass wir jetzt gemeinsam wieder dein Wort betrachten können. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt sprichst und dass du einfach diese Predigt gebrauchst, Herr, um unsere Herzen zu verändern, Herr. Um sie zu ermutigen, zu ermahnen, zu trösten, wieder neu auf dich auszurichten. Oder vielleicht auch zum ersten Mal auf dich auszurichten. Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass du das jetzt tust und die Predigt so gebrauchst. Amen. Okay, dann starten wir mit dem Video.
Die Apostelgeschichte ist der zweite Teil eines zweibändigen Werkes, das aus Lukas und Apostelgeschichte besteht. Beide Bände wurden von Lukas geschrieben, der ein Reisebegleiter von Paulus war. Das wird in der Einleitung deutlich, wo Lukas sagt, ich habe einen ersten Band herausgegeben, nämlich das Evangelium, über die Anfänge von dem, was Jesus getan und gelehrt hat. Hier gibt Lukas uns einen Hinweis, worum es in der Apostelgeschichte gehen wird. Der erste Band berichtet über die Anfänge von dem, was Jesus tat und lehrte, und der zweite Band wird die Fortsetzung davon sein. Das ist besonders interessant, weil das Buch ja traditionell Apostelgeschichte genannt wird. Und natürlich kommen in den meisten Geschichten Apostel vor. Aber von Anfang bis Ende der gesamten Geschichte ist eigentlich Jesus selbst die Hauptperson, der direkt durch seinen Geist wirkt. Und so sollte man das Buch eher die Geschichte von Jesus und dem Heiligen Geist nennen. Die Einleitung des Buches erinnert an die 40 Tage, in denen Jesus Zeit mit seinen Jüngern verbrachte und sie über Gottes Königreich lehrte. Hier sehen wir die Verbindung zum Lukasevangelium, wo Jesus schon angekündigt hatte, dass er Gottes Königreich von Israel aus über die ganze Welt ausbreiten möchte. Deshalb rief er Israel dazu auf, sich Gottes Herrschaft zu unterstellen und ihm nachzufolgen. Und er wurde als König eingesetzt, indem er sein Leben opferte und durch seine Liebe den Tod besiegte. Am Anfang der Apostelgeschichte lehrt der auferstandene König Jesus seine Jünger, wie das Leben in seinem Reich aussieht. Er verspricht, dass bald der Geist kommen wird, um sie mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Damit wird eine wichtige Hoffnung der Propheten des Alten Testaments erfüllt. Im messianischen Königreich wird Gottes Gegenwart, also sein Geist, kommen und mitten im Volk in einem neuen Tempel wohnen und ihre Herzen verändern. Und so sagt Jesus, wenn das geschieht, wird der Geist den Jüngern Vollmacht geben, damit sie meine Zeugen sind in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Dann wird Jesus vor ihren Augen in eine Wolke gehüllt. Das ist ein Bild aus Daniel 7 und zeigt, dass Jesus als der Sohn des Menschen den Thron besteigt. Diese Stellung beansprucht er nach seinem Tod zu Recht und jetzt regiert er an Gottes Seite über diese Welt. Und er verspricht ihnen, dass er eines Tages wiederkommen wird. Die Hauptthemen und der Aufbau des Buches leiten sich direkt aus diesem ersten Kapitel ab. Es ist die Geschichte von Jesus, der sein Volk durch den Geist hinein in diese Welt führt und alle Nationen einlädt, unter seiner Herrschaft zu leben. Zu Beginn verbreitet sich diese Nachricht in Jerusalem, dann in den Nachbarregionen Judäa und Samaria, wo viele Nichtjuden leben, und erreicht von dort aus alle Nationen bis ans Ende der Welt. In diesem Video schauen wir uns nur den ersten Teil des Buches an, der hauptsächlich in Jerusalem stattfindet. Er beginnt damit, dass die Jünger bis zum Pfingstfest warten, an dem alle jüdischen Pilger aus der ganzen damals bekannten Welt in die Stadt kamen. Dann kommt der Heilige Geist auf die Jünger. Er erscheint als ein starker Wind und als Flamme über dem Kopf jedes Einzelnen. Sie fangen an, sich Geschichten von Gottes großen Taten zu erzählen. Sie sprechen in anderen Sprachen, die sie bisher nicht kannten, und alle Menschen um sie herum können sie perfekt verstehen. Um noch besser zu verstehen, was Lukas hier wichtig ist, sollten wir zurück ins Alte Testament schauen, aus dem diese Bilder stammen. Erstens, Wind und Feuer sind direkte Parallelen zu den Geschichten, in denen Gottes feurige Gegenwart den Tempel und die Stiftshütte erfüllt. In den Verheißungen der Propheten heißt es außerdem, dass Gott selbst kommen und sein Geist im Tempel des messianischen Königreichs wohnen wird. In der Apostelgeschichte sehen wir jetzt, wie Gottes glühende Gegenwart nicht in einem Gebäude, sondern in seinem Volk wohnt. Lukas sagt damit, dass der angekündigte Tempel die neue Bundesfamilie von Jesus ist, also die Menschen, die zu Jesus gehören. Das führt uns zum zweiten Punkt. Die Propheten haben also versprochen, wenn Gott kommt, um in seinem neuen Tempel zu wohnen, wird er alle Stämme Israels unter dem messianischen König vereinen, damit die gute Nachricht von Gottes Herrschaft in der ganzen Welt verkündet wird. Lukas beschreibt ganz detailliert, aus wie vielen Nationen und Stämmen die Israeliten kamen, die an Pfingsten dort waren und auf die Predigt von Petrus antworteten. Und so rufen die Apostel alle Israeliten dazu auf, Jesus als ihren Messias anzuerkennen. Und Tausende tun das auch. Durch sie entsteht eine neue Gemeinschaft, die großzügig ist, Gott anbetet und feiert. Aber nicht alle können feiern. Von hier an erzählt Lukas, wie schnell die neue Familie von Jesus Feindseligkeit von Jerusalems Leitern erlebt. In einem schönen symmetrischen Aufbau erzählt Lukas eine Geschichte von zwei Tempeln. Gottes neuer Tempel, also die Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger, treffen sich jeden Tag im Tempelhof und in verschiedenen Häusern. Zwischen diesen Zusammenfassungen finden wir zwei Geschichten, in denen Petrus und andere Apostel mehrere Menschen im Tempel heilen und deswegen von den Leitern verhaftet werden. Darauf folgt immer eine Rede von Petrus und er erklärt darin, dass Jesus der wahre König Israels ist. Im Zentrum dieser Erzählungen berichtet Lukas, wie die Nachfolger von Jesus ihren Besitz und ihr Land spenden und in einen gemeinsamen Topf einzahlen, um den Armen zu helfen. Das ist echt cool, aber es scheint zuerst etwas willkürlich. Bis man versteht, in der Tora wird diese Praxis sogar vorgeschrieben. Allerdings war es die Aufgabe des Jerusalemer Tempels und deren Leiter, das zu tun. Lukas macht also klar, der neue Tempel, also die Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger, erfüllt den Plan, den Gott schon immer für den Jerusalemer Tempel hatte. Ein Ort zu sein, wo Himmel und Erde sich treffen und Menschen Gottes Großzügigkeit und heilende Gegenwart erleben. Dieser Konflikt zwischen den beiden Tempeln erreicht seinen Höhepunkt in Kapitel 6 und 7 mit einer ersten Welle der Verfolgung. Da immer mehr Menschen Jesus nachfolgen, braucht es auch mehr Leiter. Einer davon ist Stephanus, der als mutiger Zeuge für Jesus auftritt. Er wird in Jerusalem verhaftet und angeklagt, dass er gegen den Tempel predige und eine Gefahr sei. Und so hält Stephanus eine lange Rede und zeigt, dass Israels Leiter immer wieder Gottes Propheten abgelehnt haben, sogar Jesus selbst und jetzt seine Jünger. Die Leiter in Jerusalem sind außer sich vor Wut. Sie ermorden Stephanus und beginnen in dieser ersten Welle damit, die Nachfolger von Jesus zu verfolgen. Und so fliehen viele von ihnen aus der Stadt. Das hat allerdings einen unerwarteten Effekt. Lukas zeigt uns, wie diese Tragödie letztlich dazu führte, dass die Nachfolger Jesu nach Judäa und Samaria kamen. In diesem Abschnitt erzählt Lukas viele unterschiedliche Geschichten. Alle von ihnen zeigen, wie aus der größtenteils jüdischen Gemeinschaft in Jerusalem eine internationale Bewegung aus vielen Völkern wurde. Als erstes lesen wir von Philippus und seiner Mission in Samaria. Israel hasste dieses Land und war mit ihnen verfeindet, aber viele der Samariter folgen Jesus nach. Als nächstes erzählt Lukas die Bekehrung von Saulus aus Tarsus, der später Paulus genannt wird. Er war ein Erzfeind und Verfolger der Jesus-Jünger, bis er dem auferstandenen Jesus persönlich begegnete und leidenschaftlich für Jesus predigte. In der nächsten Geschichte zeigt Gott Petrus in einer Vision, dass nichtjüdische Menschen weder unrein noch unwürdig sind, um zur Familie von Jesus zu gehören. Anschließend wird Petrus vom Heiligen Geist ins Haus eines römischen Soldaten geführt, in dem auch viele Nichtjuden leben. Und alle nehmen die gute Nachricht von Jesus an. Der Heilige Geist wirkt sogar auf die gleiche besondere Art und Weise wie schon bei den jüdischen Jüngern in Kapitel 2. All diese Themen kommen bei der Gemeindegründung in Antiochien zusammen, der größten und weltoffensten Stadt in diesem Teil des Römischen Reichs. Lukas erzählt uns von Barnabas, einem jüdischen Leiter aus der Jerusalemer Gemeinde, der mit Paulus kam und ihm half, diese Gemeinde zu leiten. Und so wurde sie zur ersten großen multiethnischen Gemeinde in der Geschichte. Und hier wurden die Jesus-Nachfolger zum ersten Mal Christen genannt. Von hier aus wurden auch die ersten internationalen Missionare ausgesandt. Wir sehen also, dass der Auftrag von Jesus Wirklichkeit wird. Das führt uns dann zum letzten Teil von Lukas Geschichte. Aber bis hierher ist das alles, worum es in der ersten Hälfte der Apostelgeschichte geht.
Okay, vielen Dank für das Video. Schön, dass das alles so gut geklappt hat. Ja, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen aus dem Video. Der Anspruch ist nicht, dass ihr sozusagen jedes Detail behalten habt jetzt. Keine Sorge, es gibt auch keinen Test hinterher oder irgendwie sowas. Aber ich fand das Video hilfreich, um einfach einen gewissen Überblick zu kriegen über das, was vorkommt in der Apostelgeschichte. Und vielleicht werden wir uns irgendwann auch nochmal den zweiten Teil angucken. Aber ja, soweit zu dem ersten Teil. Und wir sehen also in dem Video und auch in der Einleitung in unserem Text sehen wir, dass Lukas uns berichtet. Lukas, ein Historiker, und er hat das Lukas-Evangelium geschrieben und auch die Apostelgeschichte. Und diese Apostelgeschichte ist die Fortsetzung, ist der zweite Bericht sozusagen. Der erste Bericht war das Lukas-Evangelium. Und wir sehen, dass es eine Geschichte ist, der ersten Gemeinde, eine Geschichte darüber, wie sich das Evangelium ausbreitet und kulturelle und ethnische Barrieren überwindet und Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen letztendlich in der Gemeinde vereinigt und eins macht. Das Buch und damit auch unser Text startet mit einer kleinen Einleitung. Von Lukas hatte ich schon gesagt, und es ist ja quasi wie bei deiner Lieblingsserie. Da gibt es ja manchmal auch dann am Anfang dieses, was bisher geschah. Kennt ihr vielleicht, was bisher geschah? Und das ist im Prinzip genau das, was Lukas hier am Anfang macht, in den ersten zwei Versen unseres Textes. Schaut gern rein, wenn ihr eure Smartphones am Start habt. In den ersten zwei Versen sehen wir das ganz besonders. Es ist im Prinzip eine Wiederholung von dem, wo das Lukas-Evangelium geendet hatte. Dort berichtet Lukas jetzt nochmal davon, dass Jesus aufgenommen wurde und er den Jüngern Befehl gegeben hatte. Und es ist sozusagen wie so ein kleines, was bisher geschah. Und in Vers 3 ist dann ganz spannend, der Vers 3, der behandelt dann den Zeitraum zwischen sozusagen dem Evangelium und der Apostelgeschichte, nachdem Jesus wieder auferstanden war von den Toten bis zu seiner Himmelfahrt. Und Lukas berichtet uns, dass Jesus dort über das Reich Gottes geredet hat und sich als lebendig erwiesen hat. Und diese gesamten Verse 1 bis 8 sind im Prinzip eine Einleitung, die uns gleichzeitig einen Ausblick geben auf das, was noch kommt. was in dem gesamten Buch noch folgen wird. Wir haben es eben schon gehört, aber besonders in Vers 8 finden wir ein Muster, was sozusagen dann die Struktur des ganzen Buches vorgibt. Was meine ich damit? Wir sehen, dass die Jünger Kraft empfangen werden und seine Zeugen sein werden. In Jerusalem, also dem Ort, wo sie gerade waren, doch nicht nur da, sondern auch in ganz Judäa und Samaria. Aber auch da wird es nicht stoppen, nein, sogar bis an das Ende der Erde, heißt es. Und so sehen wir in der Apostelgeschichte, in den Kapiteln 2 bis 7, dass Lukas davon erzählt, wie sich das Evangelium in Jerusalem ausbreitet. Denn in den Kapiteln 8 bis 12 geht es dann näher darum, wie das Evangelium sich in Judäa und Samaria ausbreitet. Und in Kapiteln 13 bis 28 geht es dann ja darum, wie das Evangelium letztendlich ja bis an das Ende der Erde gelangt, über Kontinentalgrenzen hinweg, ne, in verschiedene Kontinente, und letztendlich Menschen vom Evangelium erreicht werden. Und diese Struktur des ganzen Buches finden wir schon in unseren ersten 8 Versen. Und das ganze erste Kapitel, wenn wir sozusagen ein bisschen rauszoomen, ist im Prinzip wie eine Einleitung in das Buch für das, was dann kommt. Es bereitet sozusagen die Bühne für das, was dann kommt. Und wenn wir uns dann unseren Text etwas näher anschauen, dann haben wir gerade schon ein bisschen angefangen, dann sehen wir in den ersten 3 Versen etwas von dem, was Jesus getan hatte. Wir lesen sozusagen von seinem Tod, seinem Leiden, seiner Auferstehung. Und es wird sozusagen das Fundament gelegt, können wir sagen. Die Grundlage, ja, um die es überhaupt geht. Und in den Versen 4 bis 5 lesen wir dann von einer großen Verheißung, die kommen soll. Der Heilige Geist wird kommen. Und in Versen 6 bis 8 geht es dann um den Effekt, den der Heilige Geist haben wird. Und es geht um den großen Auftrag, den seine Jünger haben. Und das bringt uns zu den 3 Punkten der Predigt, die jetzt schon ein Tick eher dran waren. Aber jetzt seht ihr sie, die 3 Punkte der Predigt, um die es gehen soll. Nämlich erstens das Fundament, zweitens die Verheißung und drittens der Auftrag. Nochmal, erstens das Fundament, zweitens die Verheißung und drittens der Auftrag. Lass uns mit dem ersten Punkt starten. Wir sehen in dem ersten Vers, wie Lukas an Theophilus schreibt, wie auch immer man den Namen genau ausspricht. Und wer das war, spielt eigentlich gar keine so ganz so große Rolle. Aber Lukas erzählt uns davon, dass er geschrieben hatte ihm, und dass er in dem ersten Bericht geschrieben hatte von dem, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Und wenn das Evangelium, das Lukas-Evangelium, also der erste Bericht von Lukas war und die Apostelgeschichte der zweite Bericht ist, dann wird sozusagen deutlich, dass die Apostelgeschichte nun darum geht, was Jesus weitergetan hat. Was er weitergetan hat. Das ist quasi die Fortsetzung von dem, was er getan und gelehrt hat. Wir sehen, dass Jesus jemand war, das finden wir gleich in den Versen dort, dass Jesus jemand war, der das, was er gepredigt hat, auch gelebt hat. Denn es heißt über Jesus, was er anfing zu tun und zu lehren. Beides. Jesus hat nicht nur in der Theorie irgendwas gelehrt und sein Leben sah ganz anders aus. Nein, er hat das gelebt, was er gelehrt hat. Er hat nicht nur von Liebe gesprochen, sondern er hat auch tatsächlich geliebt. Er hat nicht nur vom Dienen gesprochen, sondern er hat tatsächlich auch gedient. Er ist mit persönlichem Beispiel vorangegangen. Es gibt so viele Beispiele, aber erinnert ihr euch noch an die Geschichte, wo Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat? Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die uns das vor Augen malt. Dass Jesus nicht nur vom Dienen gesprochen hat, sondern sich selber das Handtuch umgebunden hat und die letztendlich eine Sklavenarbeit getan hat und seinen Jüngern gedient hat. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich zum Glauben gekommen bin, 2008 war das, schon ein paar Jahre her, auf einer Silvesterfreizeit der SMD. Dort hat mich eine Sache besonders beeindruckt, und zwar erinnere ich mich noch gut an ein Gespräch, was ich hatte mit einem der Prediger dort, unmittelbar bevor er dann auch gepredigt hat an dem Abend, wir hatten irgendwie am Nachmittag gesprochen. Und ich habe einfach in dem Gespräch gemerkt, wie das, was er redet und worum es irgendwie in den Predigten ging, dass das auch real ist in seinem Leben. Dass der Glaube, von dem er redet, auch lebendig und real ist in seinem Leben. Und das ist etwas, was mich tief beeindruckt hat. Es hat mich beeindruckt, dass es nicht nur so ein Gerede war, sondern dass das Realität in seinem Leben war. In unserem Text heißt es von Jesus, dass er gelebt und gelehrt hat. Nicht entweder oder. Und wir sehen in unserem Text in Vers 2 dann etwas von Jesu Himmelfahrt. Wir lesen von Jesu Himmelfahrt. Er wurde aufgenommen in den Himmel, heißt es. Und er hatte den Aposteln vorher noch Anweisungen gegeben. In Vers 3 lesen wir dann von Jesu Leiden. Ja, Jesus hatte gelitten. Er wurde ausgepeitscht. Ein großer Teil des ersten Berichts des Lukas-Evangeliums erzählt uns davon. Jesus wurde ausgepeitscht, geschlagen, verspottet und letztendlich brutal an ein Kreuz genagelt, hingerichtet, wo er qualvoll erstickte. Jesus hat gelitten, sagt unser Text, nach seinem Leiden. Doch warum hat Jesus gelitten? 1. Petrus 3,18 gibt uns die Antwort darauf. Dort steht: Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Jesus hat gelitten. Für Sünde. Jesus, der Gerechte, hat für die Ungerechten, für uns, gelitten. Warum? Damit er uns zu Gott führt. Er wurde getötet, doch er blieb nicht im Grab, heißt es. Er wurde lebendig gemacht, Jesus lebt. Er wurde verurteilt und bestraft, hingerichtet wie ein Verbrecher, obwohl Jesus selbst nichts Falsches getan hat. Du und ich sind es, die täglich Dinge tun und fühlen, die Gott nicht ehren. Dinge denken, die Gott keine Freude machen, die nicht seinem Willen entsprechen. Wir sind es, die Schuld und Strafe auf uns geladen haben, nicht Jesus. Doch Jesus starb, wir nicht. Jesus starb dort an unserer Stelle, an deiner und an meiner Stelle, damit wir diese Strafe nicht mehr tragen müssen. Wenn wir uns von unserer Sünde abwenden und Jesus uns zuwenden, an ihn glauben, dann sind wir frei von der Schuld, weil Jesus an unserer Stelle dort starb. Ich will dich fragen, glaubst du das? Glaubst du dem Evangelium? Glaubst du an das, was Jesus für dich getan hat am Kreuz? An das, wer er ist und was er getan hat. Ich will dich einladen, komm zu Jesus. Komm, erkenne deine Schuld. Erkenne, dass du nicht perfekt bist. Und erkenne, dass du ein Problem vor Gott hast, der perfekt und heilig ist. Und komm zu Jesus. Erfahre Vergebung. Komm zu ihm. Setz deine Hoffnung und dein Leben auf ihn. In Apostelgeschichte 1 heißt es dann weiter, dass er sich durch viele sichere Kennzeichen als lebendig erwiesen hat, heißt es. Er ist ihnen begegnet. Sie konnten ihn anfassen. Er hat mit ihnen gegessen, mit ihnen geredet. Jesus ist lebendig. Er lebt. Das ist die wichtige Grundlage und ein Fundament für unser Leben und für unser Zeugnis. Das ist es, was wir bezeugen sollen. Jesus lebt. Er ist es, der Herzen verändert. Er ist es, der wirklich helfen kann. Das darf dich und mich heute Abend wieder neu ermutigen. Wir lesen weiter, dass Jesus ihnen 40 Tage lang erschienen ist und über das Reich Gottes mit ihnen gesprochen hatte. Er hat sie gelehrt, das Reich Gottes. Das war Thema, schlechthin. Schon in den Evangelien lesen wir, dass Jesus immer wieder vom Reich Gottes spricht und auch verschiedene Gleichnisse erzählt, die das Thema behandeln. Es ist das Reich der Himmel oder das Königreich Gottes oder einfach das Reich Gottes. Der Raum, wo Jesus regiert, wo Jesus als König herrscht. Das Reich Gottes ist schon da und es wird noch kommen. Schon jetzt wächst das Reich Gottes überall da, wo Menschen anfangen, an Jesus zu glauben. Wo Menschen anfangen, ihr Leben unter die Königsherrschaft Gottes zu stellen. Sich Jesus als dem König unterzuordnen. Mit anderen Worten, dort, wo Menschen Christen werden. Denn das, was ich gerade beschrieben habe, gilt nicht für irgendwelche Superchristen. Nein. Wenn du Christ wirst, dann ist Jesus dein König, dein Herr. Dann ordnet sich alles in diesem Leben Jesus unter. Aber das Reich Gottes wird auch einmal in Fülle kommen. Denn wenn Jesus selbst einmal alles neu machen wird und als gerechter und perfekter König seine Herrschaft über die Erde ausüben wird, dann, wo alle Menschen ihre Knie beugen vor Jesus, dem großen König. Wie sieht's aus in deinem Leben? Ist Jesus dein Herr und König? Ordnet sich dein Leben, dein Denken, dein Umgang mit Geld, dein Umgang mit deinen Geschwistern, mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Emotionen? Ordnen sich alle diese Dinge der Königsherrschaft Jesu unter? Oder in welchen Bereichen fällt es dir vielleicht schwer, Jesus regieren zu lassen? Komm neu zu Jesus. Es lohnt sich, ihm alles hinzugeben und ein Leben zu leben, was sich seiner guten und souveränen Herrschaft unterordnet. Mit anderen Worten, Jesus ist Chef. Er ist der bestimmt. Wir sind es, die gehorchen. Jesus hat über das Reich Gottes geredet. Im Vater unser lehrt er uns zu beten. Was sollen wir beten? Wir sollen beten, dein Reich komme. Dein Reich komme. Ist das auch dein Herzensanliegen, dein Wunsch, dein Reich komme? Dass sich Gottes Reich ausbreitet, immer mehr, alles ihm unterstellt ist, in deinem Leben persönlich, aber auch in dieser Welt, dass dein Reich gebaut wird. Ja, in meinem Leben, in deinem Leben, in Hamburg, in Deutschland, in der ganzen Welt. Dein Reich komme. Ist das auch dein Herzensanliegen? Und nachdem Lukas hier das Fundament gelegt hatte und uns nochmal an die Grundlage von allem erinnert hat, geht es jetzt weiter in unserem Text. Und Lukas erzählt, dass Jesus seinen Jüngern gesagt hatte, dass sie auf die Verheißung des Vaters warten sollten. Und das führt uns zum zweiten Punkt und die Verse 4 bis 5. Die wir uns jetzt anschauen. Also, lass uns zum zweiten Punkt kommen. Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, dass sie in Jerusalem warten sollten. Sie sollten abwarten, auf die Verheißung warten. Es ist die Verheißung des Vaters, von der Jesus seinen Jüngern schon erzählt hatte. Wir lesen in Johannes 16, Vers 5 bis 7 und vielleicht könnt ihr es mitlesen. Mal gucken, wir schauen mal. Johannes 16, Verse 5 bis 7 lesen wir. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Jesus hat seinen Jüngern verheißen, dass wenn er einmal weggeht von ihnen, dass der Beistand, der Heilige Geist kommen wird. Unser Text erklärt uns in Vers 5, dass über Jesus gesagt wurde, nämlich vom Johannes dem Täufer, dass Jesus kommen wird und mit dem Heiligen Geist taufen wird. Kleiner Kommentar in Klammern. Interessanterweise wiederholt Lukas hier nicht, dass Jesus mit Feuer taufen wird, sondern er spricht nur davon, dass er mit dem Heiligen Geist taufen wird, obwohl das sozusagen im Lukas-Evangelium heißt es über ihn, er wird mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und ich glaube, Warum das so ist, ist relativ einleuchtend, denn die Taufe mit Feuer ist eine Taufe des Gerichts, die diejenigen kriegen, die Jesus nicht gehorchen und dem Evangelium nicht vertrauen. Und die Taufe mit dem Heiligen Geist gilt seinen Jüngern, gilt denen, die sich Jesus zuwenden. Kommentar in Klammern zu Ende. Zurück zu unserem Text. Das Kommen des Heiligen Geistes, was sich an Pfingsten erfüllt hat, wie wir dann in Apostelgeschichte 2 lesen, wird hier als Taufe mit dem Heiligen Geist bezeichnet. Die Taufe im Heiligen Geist ist also laut biblischem Verständnis wie wir hier in unserem Text lesen, eine Taufe gewesen, wo Menschen den Heiligen Geist zum ersten Mal empfangen haben. Sie ist kein zweites Erlebnis, welches ein Christ erleben muss nach dem Motto, vorher hatte er den Heiligen Geist schon, aber jetzt bekommt er ihn so richtig. Nein, solch einem Verständnis entspricht nicht dem, was wir in der Bibel finden. Taufe im Heiligen Geist beschreibt hier einen Zustand, wie er an Pfingsten da war. Es wurde ein neues Zeitalter eingeleitet. Menschen haben den Heiligen Geist zum ersten Mal empfangen. An Pfingsten passiert etwas grundlegend Wichtiges. Es findet ein Übergang statt. Ein Übergang vom alten Bund zu einem neuen Bund. Ein neuer Bund, der durch das Wirken des Heiligen Geistes in jedem Gläubigen gekennzeichnet ist. Das war vorher nicht so. Und wenn wir uns die Bibelstellen anschauen, die über Geistestaufe oder Taufe im Heiligen Geist sprechen, wenn wir uns die einfach mal anschauen, das sind 7 Stellen im Neuen Testament, die darüber reden, dann sehen wir, dass 6 von den 7 Stellen sich entweder direkt auf das Pfingstereignis beziehen oder aber Stellen aus den Evangelien sind, wo Johannes der Täufer über Jesus sagt, dass Jesus einmal mit dem Heiligen Geist taufen wird. Was unser Text wiederum auf Pfingsten bezieht. Also könnten wir sagen, 6 der 7 Stellen gehen um Pfingsten. Und da gibt es noch eine weitere Stelle, wo von der Taufe im Heiligen Geist geredet ist. Und das ist in 1. Korinther 12, Vers 13. Auch den Vers müsstet ihr gleich mitlesen können. Perfekt. Dort steht, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wir sind alle mit einem Geist getauft, sagt Paulus hier. Und wir sind alle getränkt worden mit einem Geist. Paulus geht hier davon aus, dass in dem Moment, wo wir Christen werden, also dem Leib Christi hinzugefügt werden, dass wir in dem Moment mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ja, getränkt werden. Es ist der Moment unserer Wiedergeburt, wo wir zum ersten Mal Christen werden. Oder Christen werden überhaupt. Wo Jesus uns neues Leben in unser Herz gibt. Unser Herz erneuert, verändert. Der Heilige Geist kommt in das Leben einer Person. Das versteht die Bibel unter dem Wort Geistestaufe. Oder Taufe im Heiligen Geist. Oder Taufe mit dem Heiligen Geist. Besonders bei Paulus in 1. Korinther 12, Vers 13 sehen wir es ganz deutlich. Es ist etwas, was geschieht, wenn wir Christen werden. Der Heilige Geist kommt in das Leben einer Person, er wohnt in dieser Person, die Person erhält mindestens eine Geistesgabe, wird durch den Geist verändert, erneuert. Das ist das, was die Bibel als Wiedergeburt bezeichnet. Die Wiedergeburt, wo zum Beispiel Johannes 3 darüber redet, die auch ganz stark mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht wird dort. Also lasst uns da nicht verwirrt sein, sondern einfach uns an das biblische Verständnis von dem Wort Geistestaufe halten. Oder Taufe im Heiligen Geist oder Taufe mit dem Heiligen Geist. Wenn du Christ bist, dann hast du die Geistestaufe schon erlebt. Du brauchst kein zweites Erlebnis, kein besonderes Ereignis. Und natürlich kann es sein, dass wir besondere Dinge, auch als Christen, besondere Dinge mit Gott, dem Heiligen Geist erleben. Natürlich ist das so. Es kann sein, dass vielleicht uns der Heilige Geist in einer Situation besonders Mut gibt, ihn zu bezeugen, wie er es auch schon vorher verheißen hatte. Jesus hatte da mal drüber gesprochen in den Evangelien. Oder er uns eine Geistesgabe gibt und wir besonders befähigt sind, in der Gemeinde zu dienen. Oder auch ein besonderes Gefühl seiner Gegenwart, dass wir gestärkt sind in einer Situation, vielleicht zu kämpfen gegen Sünde. Wir alle erleben auf unserem Weg mit Jesus an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Sachen mit Jesus und auch mit Gott, dem Heiligen Geist. Aber von einem zweiten Erlebnis zu sprechen, welches Christen brauchen oder wofür sie speziell beten sollten, was man von ihnen fordern sollte, ist weder biblisch noch liebevoll, sondern fördert Stolz und ist letztendlich hinderlich für das geistige Wachstum der Gemeinde. Doch was bedeutet das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten? Was bedeutet es, dass ein neues Zeitalter angebrochen ist? Ich hatte es schon erwähnt, das Zeitalter des neuen Bundes eingeleitet wurde. Hierzu könnte man echt tagelang Predigten halten. Und ich will nur noch mal kurz einige Charakteristika anreißen. Durch das Wirken des Heiligen Geistes, wie wir es heute erleben, nach Pfingsten, befähigt Gott uns, besonders effektive Zeugen zu sein durch seinen Geist, ihm zu dienen, ihn zu bezeugen. Er gibt uns auch Kraft in unserem Kampf gegen Sünde durch den Geist. Er gibt uns Sieg über Satan und seine Dämonen durch den Geist. Er befähigt Christen im großen Maße, einander zu dienen mit Geistesgaben. Und durch das Wirken des Geistes ist das Evangelium nicht nur begrenzt auf die Nation und das Volk der Juden, sondern ist durchgedrungen zu allen Nationen und Völkern, sodass sie durch den Geist alle eins gemacht wurden in einer Gemeinde. Durch Pfingsten ist wirklich alles anders geworden. Es ist wie, ich habe noch ein Beispiel mitgebracht, es ist wie, wenn man manche Metalle verbrennt, und zwar in Pulverform. Ich habe ein Bild mitgebracht. So sieht das dann aus. Ich bin da in der Vorbereitung drauf gestoßen. Ich fand das irgendwie ganz passend. Zuerst glüht das Metall nur, wenn man es anzündet. Wie gesagt, es muss in Pulverform sein, wenn man einfach so Metall irgendwie anzündet. Das klappt meistens nicht. Aber es fängt an zu glühen zuerst, wie ihr dort seht. Und es glüht weiter. Und wir können auch mal ein Bild weitergehen. Und dann gibt es diesen Moment, wo sozusagen so viel Energie freigesetzt wurde, dass auf einmal der ganze Haufen anfängt richtig zu verbrennen und hell und sehr heiß zu verbrennen. Noch eins weitermachen, dann sieht man es nochmal. Ne? Aber zuerst glüht es nur. Und vielleicht hilft uns dieses Bild so ein bisschen zu verstehen. Der Heilige Geist war auch vorher schon da, hat punktuell gewirkt in den Leben einzelner Gläubiger. Das Glühen war sozusagen da. Aber seit Pfingsten wirkt der Heilige Geist in jedem Gläubigen. Seit Pfingsten ist alles nochmal ganz anders. Die Kraft, die Energie ist da, durch den Heiligen Geist für ihn zu brennen, ja, für ihn zu verbrennen auch und ihm in Hingabe zu dienen, unser Leben einzusetzen für Jesus. Durch Pfingsten ist wirklich alles anders geworden. Und in der Vorbereitung bin ich nochmal ganz neu dankbar geworden für Pfingsten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, ja, Weihnachten ist so ein Riesenfest und Ostern, manchmal, weiß ich nicht, Pfingsten, oh, netten Tag frei oder zwei. Hey, ich bin heute ganz neu dankbar geworden. Krass, durch Pfingsten ist wirklich alles anders geworden. Gott wirkt durch seinen Geist in jedem Gläubigen. Sei dankbar für diesen neuen Bund. Sei dankbar für das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben. Und lebe in diesem neuen Leben. Lebe in diesem neuen Leben. Diene Gott durch deine Geistesgaben, die er dir gegeben hat. Lege mutig Zeugnis ab. Genieße die intime Gemeinschaft mit Jesus, die jetzt möglich ist, weil Jesus in dir lebt. Das war vorher nicht so. Und das ist jetzt so. Wenn du Christ bist, dann lebt Jesus in dir, in deinem Herzen. Da passt kein Blatt Papier mehr dazwischen. So eng ist das mit dir und Jesus. Also lebe in dieser Gemeinschaft, genieß diese Gemeinschaft und kämpfe entschlossen gegen Sünde in deinem Leben, mit dem Geist, durch den Geist. In Römer 8, Vers 13 lesen wir davon. Dort steht, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, also uns den Gelüsten der Sünde hingeben, sage ich mal, so müsst ihr sterben. Also wenn wir uns der Sünde hingeben, müssen wir sterben, das ist das Resultat, Punkt. Und dann gibt es aber noch eine andere Option. Die andere Option ist diese. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Frieden mit Sünde endet im Tod. Ewiger Trennung von Gott. Das ist immer so, das sagt uns dieser Vers ganz klar. Die Alternative ist Kampf gegen Sünde. Durch den Geist Sünde abtöten. Und dann werden wir leben. Durch den Geist sind wir befähigt, das zu tun. Ein Sieg über Sünde ist möglich. Sei ganz neu dankbar für Pfingsten. Sei ganz neu dankbar für das, was Gott dort getan hat. Er hat seinen Geist gesendet. Und du bist befähigt, den großen Auftrag zu erfüllen, den Gott dir und mir gegeben hat. Und das führt uns noch zum dritten und letzten Punkt der Predigt. Drittens, der Auftrag. In den Versen 5 bis 8 geht es jetzt um diesen Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Zuerst fragen die Jünger danach, ob Jesus jetzt die Königsherrschaft für Israel wieder aufrichten wird, wiederherstellen wird. Und auch wenn Jesus zuvor 40 Tage lang ihnen über das Königreich erzählt hatte, erwarten die Jünger hier eine wörtliche Wiederherstellung vom Königreich von Israel. Aber Jesus hatte ein ganz anderes Verständnis von dem, wie sich sein Königreich auf dieser Erde ausbreiten sollte. Und so antwortet er ihnen und macht ihnen deutlich, dass es nicht ihr Auftrag ist zu wissen, wann und wie Gott sein Königreich in Perfektion wiederherstellen wird auf dieser Erde. Nein, sie sind nicht Gott. Sie brauchen manche Dinge nicht zu wissen. Sie sind Gott untergeordnet. Wir sind Gott untergeordnet. Es ist nicht an ihnen und an uns zu wissen, wann Gott genau sein Königreich vollenden wird. Nein, Gott hat seinen Zeitplan. Und es war nicht die Sache der Jünger, sich darüber Gedanken zu machen. Sie sollten sich auf etwas anderes fokussieren. Seht ihr, wie Vers 8 anfängt? Mit dem Wort sondern. Sondern. Sie sollten etwas nicht tun, was wir in Vers 7 beschrieben kriegen. Und dann kommt Vers 8 und dann heißt es sondern. Sondern. Was sollen sie stattdessen tun? Es ist nicht ihre Sache, sich um die Zeiten und die Zeitpunkte Gedanken zu machen. Aber was war ihre Sache? Vers 8. Sie sollten Kraft empfangen und Zeugen für Jesus sein. In Jerusalem, Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das sollten sie tun, darauf sollten sie sich fokussieren. Sie sollten auf Pfingsten warten, darauf warten, dass Gott seinen Geist sendet und das neue Zeitalter, der neue Bund anfängt. Und dann sollten sie Zeugen sein. Und es ist nicht ermutigend, wie Jesus das Ganze hier formuliert. Es heißt dort nicht, empfangt Kraft und seid meine Zeugen, sondern es heißt dort, ihr werdet Kraft empfangen. Und dann heißt es weiter, ihr werdet meine Zeugen sein. Pfingsten wird kommen. Kraft wird kommen durch den Heiligen Geist zum Zeugnis. Das steht felsenfest. Das ist beschlossene Sache bei Gott. Und genauso fest steht auch, dass Gott seinen Plan mit seinen Jüngern zu seinem Ziel bringt. Sie werden seine Zeugen sein. Das steht fest. Und wir sehen es dann, wie sich das erfüllt in der Apostelgeschichte und wie es sich bis heute erfüllt. Weil Menschen überall auf der Welt zum Glauben kommen an Jesus und Zeugen werden für Jesus und sich sein Wort und sein Evangelium ausbreitet. Das darf dich neu ermutigen heute Abend. Gott ist souverän und er stellt letztendlich sicher, dass seine Mission nicht scheitern wird. Dass sie nicht scheitern wird. Wir werden seine Zeugen sein. Er wird uns befähigen. Er wird uns immer wieder die Kraft geben. Wir werden seine Zeugen sein. Das ist der große Auftrag. Der große Auftrag ist es, Zeugen zu sein. Zeugen zu sein für Jesus. Und das ist auch beruhigend, denn es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie eine Botschaft ausdenken müssen, dass wir uns irgendwas aus den Fingern saugen müssen. Nein, wir sollen Jesus bezeugen. Wir sollen Zeugen sein. Was sollen wir bezeugen? Wir sollen sein Leben bezeugen, seinen Tod, seine Auferstehung, das, was er getan hat, sein Evangelium, durch das Menschen gerettet werden. Und wir sollen das bezeugen, was er in unserem Leben getan hat und tut. Glaubst du an Jesus? Bist du ein Nachfolger Jesu? Wenn ja, dann hat er das größte Wunder an dir getan. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, das, was die Bibel Wiedergeburt nennt, Erneuerung des Herzens. Du hast das größte Wunder erlebt, was es überhaupt gibt. Er hat ihr ein neues Herz geschenkt, eine Liebe für ihn, die vorher nicht da war. Eine Abscheu gegenüber Sünde, die vorher nicht da war. Er hat dich erneuert, dich verändert. Er hat wirklich Großes getan an dir. Du warst blind und jetzt siehst du. Du warst tot, jetzt lebst du. Das ist das, wie die Bibel es beschreibt, wenn jemand Christ wird, wenn jemand zum Glauben kommt, wenn sich jemand bekehrt. Ich meine, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Tot, blind, lebendig, sehend. Du hast deine Geschichte zu erzählen. Du hast dein Zeugnis zu teilen. Völlig egal, ob du christlich aufgewachsen bist oder nicht. Wenn du Christ bist, dann hat Gott das in dir getan. In deinem Herzen. Da gab es mal einen Punkt. Egal, ob du dich daran erinnern kannst, wann der war oder nicht. Aber es gab einen Moment, wo du noch ein totes Herz hattest. Wo du blind warst. Und jetzt lebst du. Und siehst. Du hast deine Geschichte zu erzählen, ein Zeugnis zu teilen. Es ist wie mit dem Mann, der von Geburt an blind war. Wir lesen davon in Johannes 9. Jesus hat ihn geheilt und der Mann bekennt dann etwas, und zwar lesen wir das perfekt in Vers 25, dem zweiten Teil. Der Mann, der gerade geheilt wurde, sagt dort: Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Ich war blind, doch jetzt sehe ich, sagte der Blinde oder ehemals blind. Er bekannte Jesus mutig vor den Pharisäern, auch wenn ihm Konsequenzen drohten. Er bekannte mutig, was Jesus an ihm getan hat. Jeder Christ hat dieses Zeugnis. Jesus hat dein Herz verändert. Du warst einmal blind, doch Jesus hat dir die Augen für sein Wort und für seine Wahrheit geöffnet. Da ist eine Liebe in deinem Herzen, die vorher nicht da war. Ein Zeugnis, was dir niemand nehmen kann. Was dir niemand nehmen kann. Also will ich dich ermutigen, bezeuge deinen Jesus, erzähl davon, was er in deinem Leben getan hat, bezeuge ihn, bezeuge sein Leben, sein Evangelium, sein Tod, seine Auferstehung, sei mutig, bezeuge Jesus in deiner Familie gegenüber denjenigen, die Gott nicht kennen, bezeuge Jesus vor deinen Arbeitskollegen, deinen Freunden, deinen Nachbarn, deinen Mitbewohnern. Aber bleib nicht dabei stehen. Der Auftrag endet nicht bei deinen Freunden. Nein, bezeuge Jesus. Bezeuge ihn in Hamburg. Suche nach Gelegenheiten, bete darum. Bezeuge ihn in ganz Deutschland. Setz dich dafür ein, dass Gemeinden gegründet werden, dass das Evangelium sich verbreitet. Setz dich ein für die Mission unter den unerreichten Völkern, Volksgruppen. Vielleicht in Indien oder woanders auf der Welt. Bete, spende, gib und sei offen für das, was Gott mit deinem Leben vorhat. Ja, nicht alle sind berufen, bis an das Ende der Erde zu gehen. Aber auf jeden Fall sind auch nicht alle berufen, da zu bleiben, wo sie gerade sind. Sei offen für das, was Gott von dir möchte. Und wenn du nicht gehst, dann trage den Auftrag Gottes auf deinem Herzen. Bete. Setz dich ein für Gottes großen Auftrag, dass sein Name bezeugt wird in der ganzen Welt. Trage das auf deinem Herzen. Und wir können wirklich ermutigt sein. Das ist auch eine Sache, die wir in unserem Text sehen. Die Jünger sollten warten. Jesus sagt ihnen, wartet, wartet, bis die Kraft da ist. Wartet auf Pfingsten. Doch Leute, Pfingsten liegt hinter uns. Wir müssen nicht mehr auf Pfingsten warten. Pfingsten liegt hinter uns. Wir haben alles, was wir brauchen. Gott zu bezeugen in dieser Welt. Worauf wartest du? Worauf wartest du? Pfingsten liegt hinter uns. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben den Geist. Wir haben die Kraft, Jesu Zeugen zu sein. Also leg los. Leg los. Bete um Kraft. Bete um Kraft. Bete um Gelegenheiten. Dass dir gelingt, ihn zu bezeugen. Und wenn wir mal versagt haben, und das tun wir alle, lass uns neu zu Jesus kommen. Lass uns nicht die Flinte ins Korn schmeißen, wie man so schön sagt. Nein, lass uns immer wieder neu zu Jesus kommen. Ich bin ehrlich, ich wünsche mir auch Wachstum in meinem Herzen, in meinem Leben, noch viel mehr. Lass uns da ausstrecken. Möge Gott uns helfen, ihn mutig zu bezeugen. Wir sollen sein Evangelium bezeugen, wir sollen sein Wort bezeugen. Seine Wahrheit, sein Wort, welches die Kraft hat, Menschen zu retten. In Jakobus im ersten Kapitel, in Vers 21, habe ich noch einen Vers, der mich auch immer wieder ermutigt. Dort steht, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf. Und jetzt, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Gottes Wort hat die Kraft, unsere Seelen zu erretten. Lasst uns sein Wort bezeugen. Lasst uns ihn mutig bekennen. Lasst uns an seiner Wahrheit festhalten. Ja, es gibt eine objektive Wahrheit. Es gibt eine allgemeingültige Wahrheit, nämlich dieses Wort hier. Ich meine, wie kostbar ist dieses Wort? Kostbarer als alles Geld auf dieser Welt. Als alles Gold auf dieser Welt. Es ist Gottes Wahrheit, seine Offenbarung an uns. Dadurch können wir Gott kennen. Es ist wirklich ein Licht auf unserem Weg. Sein Wort ist die Wahrheit, wie es in Johannes 17, Vers 17 heißt. Lasst uns daran festhalten, lasst es uns mutig bekennen und für seine Wahrheit einstehen. Denn seine Wahrheit ist an vielen Stellen angefochten. Wir brauchen nur einmal in die Gesellschaft gucken und wir sehen, wie Gottes Wahrheit, Gottes Idee von Sexualität, Gottes Idee von Ehe, Gottes Idee von allen möglichen Dingen angefochten wird. Lasst uns festhalten an Gottes Wahrheit. Uns nicht anpassen, dem wie die Welt läuft, dem wie die Welt geht. Lasst uns an der Wahrheit festhalten. So wie auch ein Luther es getan hatte, ein Martin Luther, vor gut 500 Jahren. Es war in der Wormser Verhandlung, wo Luther vor Kaiser Karl dem V. stand. Und er wurde aufgefordert, seine Lehren zu widerrufen. Er wurde aufgefordert, seine Lehren, die auf dem Wort Gottes gegründet waren, zu widerrufen, sich davon zu distanzieren, zu sagen, ach nee, was ich gesagt habe, ist alles Quatsch. Und der Kaiser fragte ihn in dieser Stelle, in dieser Szene, widerrufst du deine Schriften? Und Luther antwortete, ich glaube, das haben wir auch, ja, mal weiterklicken. Luther antwortete, ich kann nicht widerrufen, denn ich stehe auf dem Wort Gottes. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir, Amen. Luther wurde daraufhin für vogelfrei erklärt. Das bedeutet, dass ihn jeder ohne rechtliche Konsequenzen zu erleiden töten konnte oder machen konnte, was er wollte mit ihm. Ihm wurden im Prinzip die Grundrechte entzogen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, für Luther nicht mehr. Das galt nicht mehr. Jemand tötet Luther, kein Problem, ist okay, darf man machen. Das war das Ergebnis davon, dass Luther an der Wahrheit festgehalten hat. Aber selbst im Angesicht von diesem Urteil hat er an der Wahrheit festgehalten. Gott hat ihn dann bewahrt und noch gebraucht und hat die Bibel übersetzt und viele Dinge getan. Eine Szene, wie wir sie hier gerade gesehen haben, die mir immer wieder wie ein Schauer über den Rücken laufen lässt. Ich meine, das ist krass, den Mut von Luther, das Bekenntnis, wie er daran festgehalten hat an der Wahrheit Gottes, weil er wusste, was auf dem Spiel stand. Möge Gott uns helfen, auch so an der Wahrheit festzuhalten, sie zu bezeugen in der Welt, gegenüber deinen Freunden, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen. Lasst uns festhalten an der Wahrheit, an dem Evangelium und es bezeugen. Möge Gott uns dazu Kraft geben. Und ich habe jetzt am Ende der Predigt noch einen Satz der Predigt mitgebracht, der die ganze Predigt nochmal auf den Punkt bringt, der nochmal deutlich macht, worum es eigentlich ging und worum es eigentlich geht in unserem Text. Also wenn du eine Sache heute mitnimmst, dann das. Ihr könnt es mitlesen. Jesus kam und starb, doch er lebt. Pfingsten liegt hinter dir, doch dein Leben noch vor dir. Also worauf wartest du? Bezeuge Jesus. Nochmal. Jesus kam und starb, doch er lebt. Pfingsten liegt hinter dir, doch dein Leben noch vor dir. Also worauf wartest du? Bezeuge Jesus. Möge Gott uns dabei helfen. Lass mich noch beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort. Es ist so kostbar, Herr. Dein Wort ist so kostbar und leitet uns und erklärt uns die Wahrheit, erklärt uns deine Sicht der Dinge. Hey Jesus, gib uns Gnade daran festzuhalten, dass wir nicht verwirrt sind durch alle möglichen Strömungen, durch ja, den Zeitgeist, durch das, was die Welt um uns herum denkt und fühlt und wie sie mit Dingen umgeht, aber auch durch das, was ja, wo manche Christen auf komischen Wegen unterwegs sind. Hey Jesus, lass uns an deinem Wort festhalten, an deiner Wahrheit festhalten. Hilf uns dabei. Gib uns die Standhaftigkeit eines Luthers. Gib uns die Kraft, den Mut, dich zu bezeugen und Zeugen zu sein. Und danke, Herr, danke. Danke für Pfingsten. Danke, dass dein Heiliger Geist gekommen ist. Danke, dass du uns zugerüstet hast mit all dem, was wir brauchen. Deine Zeugen zu sein, Jesus. Bitte hilf du uns. Du siehst, wie wir oft auch schwach sind, wo es uns oft auch nicht gelingt, Herr. Hilf uns. Und lass uns wieder neu zu dir kommen. Danke, dass wir immer wieder neu zu dir kommen dürfen und immer wieder Vergebung da ist in deinen Armen, Herr. Dafür danken wir dir. Und bitte segne jetzt auch noch den Lobpreis. Lass uns einfach auf dich schauen. Lass uns einfach deine Herrlichkeit sehen, Jesus. Und darüber staunen, was du Großes getan hast, Herr. Über dein Wort, deine Wahrheit.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!